SWR 2 Podcast.
Hallo zusammen, schön, dass ihr da seid. Ich finde auch, zu einer guten Woche gehört Fakt ab. Und da sind wir, eure Portion witzige und skurrile Wissenschaft. Heute wieder mit mir, mit Eneas Roch und mit einem Gast. Und für diesen Gast muss ich das etwas anders sagen. Was habe ich gerade gesagt? Portion, Dosis, witzige Wissenschaft? Nein, für unseren Gast sage ich jetzt euer Aliquot, witzige Wissenschaft. Ich weiß nicht, wie groß ein Aliquot ist. Es ist eine super Einheit. Aber unser Gast weiß es, sie ist Chemikerin an der Uni in Heidelberg und zeigt Chemie und Wissenschaft bei Social Media. Herzlich willkommen hier bei uns, Saskia Braun.
Ja, hallo, ich freue mich sehr.
Wie groß ist ein Aliquot? Ich habe gehört, in der Chemie ist das so eine gängige Maßeinheit, so für... Ein bisschen. Offenbar in einem anderen Fachbereich.
Nein, also man verwendet schon Äquivalente, um verschiedene Sachen auszurechnen. Also sozusagen so eine Teilportion von etwas, würde ich mal sagen. Aber das musst du jedes Mal neu ausrechnen, für was auch immer du gerade verwenden willst. Also da kann ich dir jetzt leider keine Zahl nennen, auch wenn das dich bestimmt als Mathematiker sehr unglücklich macht.
Hier ist eure Teilportion witzige Wissenschaft für diese Woche. Du machst aber jetzt nicht Aliquot, sondern im Rahmen deiner DIS 3D-Druck. Was gibt's da noch zu erforschen am 3D-Druck?
Am 3D-Druck gibt's ganz viele verschiedene Sachen zu erforschen. Natürlich aus dem Alltag, was wir alle so kennen, im Sinne von Prothetik oder Medikamente oder Häuserdruck gibt's auch seit neuestem. Aus der Forschung ganz viel, vor allen Dingen im Kleinstbereich, was man dann unter dem Mikroskop nur sehen kann. Das mache ich zum Beispiel. Und was auch ganz interessant ist für den Alltag, ist Lebensmittel-3D-Druck.
Also ich kann mir demnächst, wenn ich abends noch Hunger auf Chips habe, eine Portion Chips drucken? Oder was sollte ich drucken? Weil ich denke, wenn ich es aufesse, Lebensmittel, dann ist die Form ja relativ egal, anders als zum Beispiel bei einer Prothese.
Ja, das stimmt. Also vor allen Dingen geeignet für den Lebensmittel-3D-Druck ist alles, was du irgendwie aus einer Masse gut drücken kannst. Also man kann sich das immer so vorstellen wie zum Beispiel aus einem Spritzbeutel. Nur, dass der Spritzbeutel jetzt eine Düse ist und an einem Arm hängt, der programmiert ist, dass man weiß, welche Form das Ganze haben soll. Das heißt, du brauchst halt eine Masse zum Drucken. Also wenn du jetzt Chips, ist vielleicht nicht so gut, aber du könntest jetzt Kartoffelbrei zum Beispiel verdrucken und dann in den Ofen stecken. Dann vielleicht schmeckt das mit Salz und Pfeffer ein bisschen wie Chips. Ja, was man ansonsten gut machen kann, ist Nudeln, Kekse und was industriell auch untersucht wird und auch langsam die Marktreife hat, ist das Thema Fleisch- und Fisch-3D-Druck.
Fleisch-3D-Druck? Ich bin versucht zu sagen, Igitt. Andererseits, wahrscheinlich, wenn ich sehe, wie herkömmlich Fleisch hergestellt wird, ist das nicht appetitlich.
Ja, das stimmt. Und vor allen Dingen, du hast auf jeden Fall im Fleisch 3D-Druck. Also entweder gibt es natürlich die Option, dass das Ganze eigentlich ein veganes Produkt ist und aus Pflanzenproteinen
also Fleischersatz
gemacht wird.
Dann.
Genau,
ja, okay.
Fleischersatz ist. Aber es gibt auch Firmen, die drucken In-vitro-Fleisch. Also ich glaube, Laborfleisch nennt man das so im umgangssprachlich.
Warum sollte das gedruckt werden? Weil ich dachte, das wird doch in so einer Nährlösung irgendwie gezüchtet und das wächst dann und dann,
ja.
Wenn ich es am Ende sowieso häcksel und daraus Chicken Nuggets mache, ist ja eigentlich egal, ob das vorher schön gedruckt ist, ne?
Das stimmt, aber hauptsächlich werden da Sachen gedruckt, die dann in Form zum Beispiel von einem Steak verkauft werden. Also es geht wirklich darum, dass man der Strukturen, den Fasern vom Fleisch eben möglichst nahe kommt. Weil Hackfleisch zum Beispiel, da gibt es einfach mittlerweile schon gute Anbieter im Fleischersatz. Und natürlich, sowas braucht man nicht im 3D-Druck, sondern es geht dann eben darum, faserige Substanzen so nah wie möglich an echtes Fleisch oder echten Fisch zu bringen.
Das heißt, es geht um die, ich sag mal, Mikrostruktur, also die Faser und jetzt nicht die Form des Steaks, dass es dann halt so, ne, so schön auf den Teller passt, sondern es geht wirklich um die Struktur.
Genau, und das ist einfach das Mundgefühl von Fleisch einfach so gut wie es geht nachahmt, weil es gibt ja super viele Menschen, die einfach nur aus ethischen Gründen auf Fleisch verzichten, aber die es eigentlich gerne essen würden.
Und wie gut klappt das? Hast du sozusagen schon das perfekte Lachsrezept bei dir im Labor und bist vielleicht die Einzige in Heidelberg, die richtig, richtig tollen veganen Lachs hat?
Also ich persönlich habe noch kein Fleisch oder Fisch gedruckt bei uns. Wir drucken Kekse und Nudeln und Schokolade und Marzipan und so Sachen. Aber es gibt einige Firmen, die das mittlerweile vertreiben. Ich habe sogar nachgeschaut, man kann sogar in deiner Stadt, wo du wohnst, in einem Restaurant, kann man das essen. Ja, kann ich dir später mal schicken.
Auf jeden Fall.
Ja, also es gibt Firmen, die da mittlerweile an Restaurants liefern, an Endkunden, glaube ich, ist geplant, wenn ich das richtig gesehen habe in meiner Recherche. Ja, ist auf jeden Fall spannend, aber ich hatte noch nicht die Möglichkeit, es selber zu verkosten.
Aber ihr druckt Plätzchen, also jetzt wirklich für Wissenschaft oder aus Spaß in der Kaffeepause?
Nee. Also wir haben einmal, mein Einstand in unserer Arbeitsgruppe war Plätzchen drucken, aber da dauert ein Plätzchen so um die 10 Minuten. Das heißt, ich habe da noch Plätzchen gekauft und jeder hat ein gedrucktes Plätzchen bekommen. Nein, also es geht darum, wir machen ein Seminar mit naturwissenschaftlich begabten Schülern und Schülerinnen und die führen wir an das Thema 3D-Druck ran. Also das bin auch nicht nur ich alleine, sondern mit Kollegen und Kolleginnen zusammen. Und wir erklären denen dann aus physikalischer und chemischer Sicht alles, was wichtig ist für das Thema 3D-Druck. Also so, was ist überhaupt der Unterschied zwischen 2D- und 3D-Druck? Oder was braucht man denn überhaupt? Also was für Viskositäten braucht man, um überhaupt irgendwie was Ordentliches drucken zu können? Und wir haben uns dann damals überlegt, als wir das Projekt gestartet haben, 2020, was nehmen wir denn für Drucker? Und in der Schule ist man einfach sehr reglementiert, was so der Einsatz von Chemikalien anbelangt. Und wir haben uns überlegt, wir hätten gerne was wir irgendwie mit allen Altersklassen benutzen können. Und ein Lebensmittel-3D-Drucker funktioniert genauso technisch wie ein Drucker mit Filament. Also haben wir gesagt, okay, dann kaufen wir einfach Lebensmitteldrucker, weil wir waren damit jetzt auch schon zum Beispiel auf Messen, wo Grundschulklassen gekommen sind. Und das ist einfach anschaulicher und ist auch irgendwie süß, wenn die dann was, so ein gedrucktes Plätzchen mitnehmen können nach Hause. Ja.
Du bist jetzt ja keine Verfahrenstechnikerin, sondern Nein. Chemikerin. Was ist denn chemisch noch zu forschen am 3D-Druck?
Also ich mache ja neue Materialien für den 3D-Druck. Und also woran ich vor allen Dingen forsche, ist Schrumpfung von Materialien beim 3D-Druck. Also es ist ganz, ganz normal, dass bei einer Polymerisation, was halt passiert, wenn man Polymere herstellen möchte, dass das Produkt schrumpft.
Und dann ist das Plätzchen nachher kleiner oder schon vorher beim Herstellen des Ausgangsschiffs.
Du kannst dir das so vorstellen, du hast eine Kette an Menschen, die stehen nebeneinander. Das sind deine einzelnen Teilchen. Und in dem Moment, wo die eine Polymerkette bilden und sich alle an der Hand nehmen, rutschen die sozusagen alle ein kleines Stück zusammen. Und dann hast du, dein Endprodukt ist am Ende halt kleiner, als du es erwarten würdest, wie wenn jetzt die Menschen einfach nur so ihre Hand ausgestreckt hätten. So kann man es vielleicht ganz gut erklären.
Aber da geht keine Masse verloren, es wird also nur kleiner, das heißt, ich habe da ein besonders dichtes Ausgangsmaterial?
Genau, es sind einfach besonders dicht zusammengerückt und das ist einfach in manchen Anwendungen ist das einfach ein Problem. Ja, also ich meine, du kannst dir das ja zum Beispiel vorstellen, du gehst jetzt zum Zahnarzt, da kann man ja seit neuestem auch Krone-Implantate drucken. Und dann druckt er dein Implantat aus und am Ende passt es aber gar nicht in deinen Mund und fällt wieder raus, weil es zu klein ist. Das wäre jetzt mal so die naheliegendste Anwendung, für die man Materialien benötigt, die nicht so arg zusammenschrumpfen. Und ich mache das, wie gesagt, in ganz, ganz kleinem Maßstab, was man nur unter dem Mikroskop sehen kann. Mein Ziel ist zum Beispiel, dass man dann mit dem Material Linsen drucken kann, die auf Endoskope kommen, die dann so nur so groß sind wie ein Haar zum Beispiel. Und da ist halt ganz, ganz, ganz wichtig, dass da jedes kleinste Prozent, jede Nachkommastelle, dass das perfekt ist, weil ansonsten bekommt man auf so einer kleinen Skala das nicht hin, seine Sachen am Ende in eine ordentliche Anwendung zu bringen.
Wir wissen einiges über Frösche, aber eine Frage war noch offen. Und ich finde, das ist eine sehr gute Frage, die ich mir noch nie gestellt habe. Wie schlucken Frösche ihre Beute? Man weiß ja, wie die fangen.
Ne? Mit der Zunge.
Ja. Zack, Zunge raus, das Insekt klebt fest. Genau, machen sie wieder ein typisches Geräusch. Zunge zurück ins Maul. Und ich dachte, dann ist das erledigt. Aber wie kriegt der Frosch die Grille jetzt wieder ab von der klebrigen Zunge?
Vielleicht schlägt er die um nach hinten und dann reibt er das irgendwie an seinem Froschgaumen. Ich weiß nicht, ob Frösche Gaumen haben. Und da rutscht es dann dran runter oder so. Erzähl
das ist
mir
jedenfalls
her.
Eine der spannendsten Froschfragen, die ich je gehört habe. Und die ist jetzt geklärt. ForscherInnen aus Massachusetts, die haben das untersucht mit einem tollen Aufbau. Sie haben eine Agarkröte genommen, noch nie gehört, aber die ist besonders groß, 15 cm lang. Und die haben die beim Fressen gefilmt. Mit einer Hochgeschwindigkeitskamera und mit einem Röntgenapparat. Und daraus haben die dann eine 3D-Simulation erstellt. Und da kann man jetzt erkennen, wie das Schlucken und das Runterschlucken abläuft. Und das ist verblüffend, verblüffend komplex. Also Schlucken an sich ist ja schon nicht ganz ohne. Aber die Kröte setzt noch eins drauf. Die benutzt ihr Zungenbein. Das ist, kennst du das Zungenbein schon mal gehört?
Ist es gleich wie das Gaumensegel?
Keine Ahnung. Kann sein, dass es regionale Unterschiede gibt. Wie sagt ihr in Heidelberg zu dem letzten Stückchen vom Brot?
Weiß ich nicht, ich bin ja nicht born and raised Heidelbergerin, ich bin ja Pfälzerin. Wir sagen, glaube ich, Knatzel in der Pfalz. Also alle Pfälzer jetzt vielleicht so, nein, ich weiß nicht.
Ich sage dazu knapp und vielleicht ist es mit Zungenbein okay. Das gleiche, Gaumensegel.
Ich hätte jetzt gedacht, ist es das, was ganz hinten im Gaumen halt hängt?
Nee, das
ja,
ist...
Ja, dann nicht, dann ist nicht das Gaumensegel.
Nee, das ist wohl nicht das Gaumensegel.
Gut, dass ich keine Biologin bin, ey.
Ja, ich bin auch in Bio jetzt eher interessiert als profund ausgebildet. Das ist ein Knochen und oder eine Knorpelplatte am Boden des Mundes, beim Frosch verbunden mit der Zunge. Wir Menschen haben die auch, dazu aber später. Jetzt erstmal zum Frosch. Und wenn der Frosch jetzt seine Zunge rausschleudert und wieder reinzieht, dann wandert dieses Zungenbein mit und zwar ganz tief in den Rachen. Und zwar so weit mit, dass Teile der Muskulatur, die der dafür braucht, sogar das Herz antitschen. Und dann geht das Zungenbein wieder nach oben, nimmt die Zunge mit raus aus dem Rachen und dabei, du hast das eigentlich schon ganz gut erklärt, streift er dann die Zunge an der Speiseröhre ab und das Essen fällt runter. Und es könnte sein, glauben die jetzt, dass da gibt es so bestimmte Rillen am Gaumen, die kannte man schon, man wusste aber nicht, wofür die da sind, dass das die Abstreifkante ist.
Verrückt. Also steckt ja. Der Frosch quasi seine Zunge bis hinter in seine Speiseröhre.
Und beim Rausziehen bleibt das Essen dann
anhängen. Also hat er hoffentlich kein Gaumensegel, weil sonst wäre ihm nach jedes Mal mit dabei.
oder er hat sich den Würgereflex abtrainiert im Laufe vieler Mahlzeiten.
Das wäre
was
für eine neue Studie. Haben Frösche einen Würgereflex?
Leute, wenn ihr noch dringend eine Studie braucht für eure Abschlussarbeit, das ist ein sehr ergiebiges Thema, denn die WissenschaftlerInnen schreiben in ihrem Paper, es gibt fast 7500 Arten von Fröschen und viele Abstammungslinien haben einzigartige Zungenbein- und Zungenmorphologien. Denn das, was die jetzt rausgefunden haben, das weiß man jetzt ja erstmal nur für die Agarkröte. Und für alle anderen Frösche weiß man nicht, man hat ja noch nicht reingeguckt. Also Feuer frei. Würde ich sagen. Da könnt ihr loslegen. Ja. Das Zungenbein, ich habe geguckt, ob wir das auch haben und tatsächlich haben wir das, liebe AnatomInnen und MedizinerInnen, wo liegt das? Ja, und wo sehe ich das hier auf meinem schönen Skelett, was hier in meinem Labor steht? Wahrscheinlich gar nicht, denn das Zungenbein, das hängt an Muskeln und Bändern und ist als einziger Knochen nicht direkt mit umliegenden Knochen verbunden. Das schaukelt da. Und deshalb fehlt das bei den meisten Skelettmodellen.
Ach, deshalb weiß ich das nicht.
Das ist irgendwo hier oben überhalb vom Kehlkopf. Und jetzt noch so ein paar kleine Schmankerl rund ums Zungenbein. Das ist das Os Hyoideum. Wohlgemerkt, mit meinem Namen Aeneas muss man ja altsprachlich ein bisschen was auf dem Kasten haben. Das weiß ich noch aus dem Lateinunterricht. Os ist der Knochen und Os ist der Mund. Wird gleich geschrieben, aber verschieden ausgesprochen. Das haben mir die alten Römer verraten. Und also das Os Hyoideum, das heißt so Hyoid, weil es ähnlich aussieht wie ein kleines griechisches Y, also hufeisenförmig. Deswegen heißt das Hyoid, also Y, ähnlich. So, haben wir auch geklärt. Diese Froschfrage und Leute, ich freue mich jetzt auf eure Froschforschung. Lasst uns bitte wissen, wenn ihr da dran geht, ja, oder wenn ihr da zu Hause auch mal probiert, wie weit ihr da Zunge abstreifen könnt. Ich wünsche viel Glück. Saskia Braun ist heute bei uns, bei Fakt ab. Und auf Insta kennt man sie wahrscheinlich nicht unter dem Namen, sondern als Coffee and Chemistry. Was machst du da?
Ja, genau, man kennt mich als Coffee and Chemistry. Ursprünglich war das Ganze, dass ich viel Kaffee gezeigt habe und Chemie. Mittlerweile ist es eigentlich nur noch Chemie. Aber der Name
ich
ist...
Ich wollte gerade sagen, beim Durchscrollen habe ich wenig Kaffee entdeckt.
Ja, genau. Das hat sich dann irgendwie durch die Pandemie, hat sich das rausgelabelt, sage ich jetzt mal, weil Ich war viel in Cafés und auf einmal war ich nicht mehr viel in Cafés und dann wurde es nur noch Chemie. Ja, ich zeige auf meinem Kanal viel Labortechniken, vor allen Dingen meinen Alltag aus der Forschung. Ich mache viele Sachen zum Thema Frauen in der Wissenschaft und ja, das Ganze ist international, sag ich mal. Also ich habe einen englischsprachigen Account und ja, das gibt es eigentlich dazu zu sagen.
Du machst echte Wissenschaft, ohne Show, ohne Explosion.
Ja.
Warum glaubst du, gucken da, ich sage mal in Anführungsstrichen, trotzdem so viele hin?
Also von meinen Followern würde ich sagen, dass nahezu alle selbst aus der Wissenschaft einfach sind. Es sind aber nicht alles Chemiker, was man immer gut sehen kann, weil die ganzen Dinge, die nur chemiespezifisch sind, immer deutlich weniger Aufrufe haben. Also ich würde sagen, dass es querbeet, vor allen Dingen halt aus den Naturwissenschaften ist. Ich zeige einfach sehr realistisch meinen Forschungsalltag mit allen positiven, aber auch allen negativen Aspekten. Und es gibt da so den Begriff Toxic Academia, dass es immer heißt, wir müssen immer noch mehr leisten und wir müssen immer High Performer sein und es kann kein Tag mal irgendwie wenig sein. Und ich möchte dem Ganzen so ein bisschen entgegenwirken und einfach zeigen, dass es nicht so sein muss. Und es ist auch in meiner Arbeitsgruppe allgemein einfach nicht so. Und ich will einfach zeigen, dass es auch einfach andere Chefs gibt und ja, und dass es auch einfach andere Arbeitsweisen allgemein gibt. Was jetzt nicht heißt, dass ich jetzt den ganzen Tag nichts mache, auch wenn das jetzt gerade ein bisschen so geht.
Den ganzen Tag nur Plätzchen fressen, ne?
Genau, ja. Nur Plätzchen essen und nichts machen und den ganzen Tag filmen. Nein, natürlich nicht.
Du hast letztens ja auch gepostet, genug gekämpft, jetzt ist Wochenende.
Ja.
Wissenschaft ist Kampf, oder?
Ja. Ja, leider schon so ein bisschen. Es ist das letzte auch, ich weiß gar nicht mehr genau, ich glaube, es war tatsächlich sogar ein Nature Paper. Da ging es in der Einführung von dem Paper ging es nur darum, wie viel tatsächlich auch einfach Zufall ist und dass man eine Person sein kann, die extrem viel arbeitet, aber trotzdem keine Publikation hat und dass man viel arbeiten kann, viele Publikationen haben, wenig arbeiten, viele Publikationen haben, wenig arbeiten, keine haben. Es ist einfach, es ist so oft, man arbeitet an einem Thema und man denkt, man kommt vorwärts oder gerade so wie bei mir, ich bin ja in der Anwendung. Das heißt, ich mache ganz lange Synthese und dann versuche ich meine Anwendung zu machen. Und dann sieht man halt manchmal, nein, das geht nicht. Und dann überlegt man ja, warum geht es denn jetzt nicht? Und dann ist es so ein bisschen, gehen Sie zurück auf los. So fühlt man sich dann. Und deshalb, ja, fühlt es sich manchmal ein bisschen an wie ein Kampf, ja.
Man forscht und forscht und forscht und am Ende ist von der coolen Frage, die man immer beim Antrag ganz oben hinschreibt, nichts mehr über. Man hat irgendeinen winzigen Randaspekt beleuchtet und sagt, ja gut, das reicht jetzt für eine Diss. Aber die große Frage, so kenne ich das ganz oft, dass, die beantwortet man nicht, weil man unterwegs halt feststellt, wow, es ist alles viel komplizierter, als ich das gedacht habe. Und es reicht, all meine Mühe reicht nur, um irgendwie so ein kleines Epsilon beizusteuern zum allgemeinen Wissen.
Ja, ja, genau.
Die meisten Frauen sind ja zu dumm für Wissenschaft. Das sieht man ja an den Nobelpreisen. Die gehen ja meistens an Männer. Findest du das auch?
Ja, absolut. Warte, ich gehe meine Kündigung einreichen. Jetzt, wo du es sagst, da ist jetzt... jetzt habe ich es endlich eingesehen. Danke.
Du sagst gerade, du machst viel auch über Frauen in der Wissenschaft.
Ja.
Ist das noch ein Thema?
Ja, das ist auf jeden Fall noch ein Thema. Also man sieht vor allen Dingen, also in der Chemie ist es so, meistens sind die Startzahlen der Studierenden ungefähr 50-50 und dann nimmt aber der Frauenanteil rasant ab. Also es gibt da verschiedene Studien zu, woran das liegen kann. Das Einzige, was ich mal gelesen habe, was ich ein bisschen nachvollziehen konnte, war, dass Frauen öfter darüber reflektieren, was sie wollen in ihrem Leben und dann auch eher dazu bereit sind, ihren Lebensweg zu ändern. Und viele Männer, wenn sie sich mal auf was eingeschossen haben, was auch so ein bisschen aus der Erziehung kommt, so dieses sei ein Mann, du musst durchhalten, so, die machen das dann, weil die Unzufriedenheitsquote ist eigentlich gleich hoch, sage ich jetzt mal.
Und sehr hoch, absolut auch einfach sehr hoch, das muss man auch mal sagen.
Zumindest im Grundstudium. Danach finde ich eigentlich, wird es deutlich besser. Ja. Ja, aber es wird einfach auf, also wir sind jetzt zum Beispiel in meiner Arbeitsgruppe, ich würde mal sagen, so 20-25% Frauen. Und das ist aber einfach komplett normal. Das ist oft wird dann gesagt, ja, wir brauchen mehr Frauen und jede Arbeitsgruppe braucht mehr Frauen. Und ich sage immer, ja, aber wo sollen die denn herkommen? Also es ist ja nicht so, dass die Gruppen keine Frauen haben wollen, so, sondern ja, es kommen keine, nicht genug, sage ich jetzt mal, da hin, um sich zu bewerben. Und deshalb ist mir das wichtig, einfach auch Schülerinnen den Beruf und das Studium und alles halt näher zu bringen und zu zeigen, so, hey, du kannst das genauso gut machen wie ein Mann, ja. Weil ich ja selbst auch weiß, was vielleicht so Gedankengänge waren, die ich mal als Schülerin hatte zu dem Thema.
Was war dein blödester Laborfehler? Und da gibt es in der Chemie bestimmt einige.
Ja, also,
Weisheit aus meinem Studium ist ja, man hat nichts richtig gelernt, wenn man nicht was Teures kaputt gemacht hat.
Ein Glück, ich bin davon wirklich richtig verschont geblieben beim Sachen, so Thema viele Sachen kaputt machen. Ich habe irgendwie ein Faible dafür, Messzylinder und Trichter kaputt zu machen anscheinend, weil das ist irgendwie das Einzige, was bei mir öfter mal kaputt geht. Aber ja, also im Studium, ich hatte Kommilitonen, denen ist irgendwie dann aus einem zweistöckigen Unterschrank, sage ich jetzt mal, eine Platte runtergefallen. Und dann war halt alles kaputt.
Die gesamte untere Etage geschrottet.
Glasmageddon haben wir das dann genannt.
Ja, ihr habt alle eine Glasversicherung, ne?
Ja, genau. Ja, ist auch anders schwierig, sage ich jetzt mal, ja. Also oft ist es so, man denkt dann in dem Moment, ja, das ist der dümmste Fehler überhaupt. Aber das sind ja auch so Sachen. Also ich zeige auch auf meinem Account, wenn ich mal was Dummes gemacht habe. Das kommt ein Glück nicht mehr so häufig vor, sollte es auch nicht in dem Stadium, sage ich jetzt mal. Aber einfach um zu zeigen, so hey, so kann jedem mal passieren. Am dümmsten habe ich mich gefühlt, das weiß ich noch, da war ich im allerersten Grundpraktikum und habe es nicht hinbekommen, dass aus meinem Scheidetrichter, das ist so ein Glasgefäß, in dem man zwei verschiedene Phasen drin hat. Also ich meine, die meisten kennen das ja, so Öl und Wasser, das mischt sich nicht. Und organische Lösungsmittel und Wasser, das mischt sich auch nicht. Und das füllt man dann halt sein Gemisch da rein, die Phasen trennen sich und dann kann man unten aufdrehen. Und dann läuft halt erst die eine Phase raus und dann dreht man zu. Ich habe aufgetreten, habe mich ja halt ewig gewundert, warum da halt nichts rausläuft. Ja, da hatte ich halt den Deckel noch drauf und dann konnte da halt auch kein Druck ausgleichen so stattfinden. Und es ist mir eigentlich kurz aufgefallen, bevor ich den Betreuer rufen wollte. Und das, also ich glaube, da hätte ich mir vorher was anhören dürfen. Ja, weil das war jetzt nicht so gut. Das würde ich sagen, das war mein dümmster Fehler. Der ist dann jetzt aber auch schon 8 Jahre her. Also ja.
Ich finde so eine Promotion, da geht man schon durchs Tal des Grauens und des Elends. Und man braucht ja auch irgendwie eine Gruppe von Leuten, die das mit einem zusammen durchleidet. Ja. Dann geht es auch irgendwie, weil man feststellt, ach, es geht allen so. Das ist ja, das ist dann das Beruhigende, weil man kommt ja aus dem normalen Studium und denkt sich so, ja, ich habe mein Fach ganz gut verstanden, jetzt bearbeite ich halt noch was. Aber man sieht oft nicht als Anfängerin, dass das, was man bisher gelernt hat, super didaktisch aufbereitet und bereits vollkommen verstanden ist. Und wenn ich dann an eine Frage gehe, die komplett neu ist, dass man dann wirklich mitunter sogar der Einzige auf der Welt ist, der diese Frage beantwortet oder zu beantworten versucht. Ja, und dass einen das belastet, da habe ich sehr oft erlebt. Verfolgt dich die Uni in deinen Träumen?
Manchmal schon. Also recht wenig ein Glück, aber manchmal ist es der Fall, ja.
Albträume oder einfach nur so diffuses Aufarbeiten?
Nee, dann sind es schon Albträume, irgendwie meine Reaktion wäre durchgegangen, es hätte was gebrannt oder auch einfach wirklich so kurz vor, wenn ich einen Messtermin habe, wenn ich ein Material wirklich über 3-4 Monate synthetisiert habe, ich habe am nächsten Tag einen Messtermin und dann bin ich halt einfach sehr angespannt, weil ich weiß, okay, entweder kommt was Gutes oder es geht wieder zurück auf los. Ja, dann habe ich auch schon manchmal Albträume, ja.
Passt zu unserem nächsten Thema. Ich habe ein Albtraumthema mitgebracht. Wenn man chronische Albträume behandeln will, ich gehe mal davon aus, das ist jetzt ja situativ irgendwie und nicht chronisch, dann gibt es dafür eine Therapie, heißt Imagery Rehearsal Therapy. Und die geht so, wenn man wach ist, stellt man sich vor, wie der Albtraum gut ausgeht. Und das übt man, sich das vorzustellen, wie der Albtraum gut ausgeht. Und dann, wenn man schläft und man hat den Albtraum, geht er vielleicht wirklich gut aus. So.
Okay, also ich würde mir dann vorstellen, dass meine Messungen ganz wunderbar gelaufen sind. Zum Beispiel.
Genau, ja, genau. Okay. Und jetzt wird das weiterentwickelt von NeurowissenschaftlerInnen aus Genf. Die haben gesagt, wir machen das Gleiche, aber mit Musik. Noch Musik dazu. Ja, und wenn du dir also vorstellst, wie dein Traum gut ausgeht, dann wird da zusätzlich ein Klavierakkord gespielt.
Welcher? Also ein bestimmter? Oder?
Das leider steht noch auf meiner Liste von Dingen, die ich rauskriegen will. Denn anders als die Frosch-Studie war diese Studie hinter einer Paywall verborgen und es war so bitter, richtig zynisch. Unten stand halt, wenn ich weiterlesen möchte, muss ich bezahlen. Und oben drüber steht das Logo Current Biology, was ja eine bekannte Zeitschrift ist. Und daneben ein Banner Supports Open Access. Denkst du ja offensichtlich ja nicht. Ihr Frösche, ne?
Also dann, ich hoffe also, einmal mal, dass es wenigstens dann ein Dur-Akkord ist und kein Moll-Akkord, ja.
Wenn es hilft, würde ich auch Moll nehmen.
Also ich weiß nicht, vielleicht fröhlichere Akkorde helfen da vielleicht. Ja. Naja, okay.
Und sie haben untersucht, also wenn du das bekommst, relativ häufig, 5 Minuten lang alle 10 Sekunden, wenn ihr gut im Kopf rechnen seid, könnt ihr jetzt ja ausrechnen, wie oft es klingt. Beim Üben, also bimmelt die ganze Zeit das Klavier. Und wenn du jetzt tief schläfst in einer REM-Phase und es wird dieser Klavierakkord abgespielt, hat sich gezeigt in der Experimentalgruppe, dass da die Albträume deutlich weniger wurden, als die, die nicht mit Klavierklang geübt haben.
Aber wurde auch mal getestet? Achso, du konntest es nicht nachlesen. Aber mein Gedanke ist jetzt direkt, ob das was mit dem Klavierakkord zu tun hat oder ob ich mich auch einfach auf jegliches anderes Geräusch konditionieren könnte.
Habe ich mir auch gedacht, weil ich finde Klavier recht unpraktisch. Wer hat denn schon ein Klavier im Schlafzimmer? Ja? Ich wäre eher für alltagsrelevante Forschung. Warum haben Sie nicht gleich das ganze Studiendesign gemacht mit einem Alltagsgeräusch, das du zu Hause leicht im Schlafzimmer produzieren kannst? Zum Beispiel das Knallen der Schlafzimmertür.
Also, das ist auch kein Albtraum mehr. Bist du dann wach?
Ach, bist du, ja, das wäre sozusagen 100%ige Erfolgsquote für Ende des Albtraums.
Stell mir das vor, wie ich zu meinem Partner sage, so am Tag, bevor ich messen gehe, so heute Nacht stellst du dir bitte alle 2 Stunden den Wecker und knallst einmal die Schlafzimmertür zu. Die Begeisterung wäre bestimmt grenzenlos.
Oder wenn du eh schon flexibel bist, auf welches Geräusch du konditioniert wirst, warum nicht dein eigenes Schnarchen? Du schläfst ein, deine REM-Phase beginnt, du beginnst zu schnarchen, dein eigenes Schnarchen sorgt dafür, dass du weniger Albträume hast. Perfekt. Also einfach viel zu wenig visionär, diese Forschung. Ich habe mich gefragt, kann ich auch andere Träume beeinflussen, nicht nur Albträume? Also würde der Klavierakkord, warum auch Akkord, warum nicht ein Ton, warum nicht eine Melodie? Also Fragen über Fragen. Wird das helfen, dass ich mir was Tolles ausmale im Kopf? Und dazu klimpert da einer auf dem Klavier rum und nachts muss ich die Melodie nur nochmal hören und dann träume ich genau das, was ich vorher haben wollte, was ich geübt habe. Das wäre doch cool.
Auch praktisch. Dann würde man bestimmt, also ich kenne mich damit gar nicht aus, aber da würdest du bestimmt irgendwie so bei so Trainings für luzides Träumen oder so, heißt das so, luzides? Ich weiß gar nicht genau. Träumen, da würdest du bestimmt Antworten dazu finden, weil da trainieren doch Leute genau sowas, oder?
Luzides, ja, genau, wie du deine Träume steuerst. Ja. Meistens ja auch noch, immer wenn du das in der Suchmaschine eingibst, was ich gerade gemacht habe, kommt sofort und es für deinen Erfolg nutzt und so. Sollten wir vielleicht mal machen. Im Wachtraum als High Potential endlich die Toxic Academia besiegen. Am Anfang habe ich ja gesagt, hier kommt witzige Wissenschaft und dann haben wir nur darüber geredet, wie schwierig das ist und wie anstrengend und dass Frauen da schnell aufgeben oder schneller als Männer, die sich durchbeißen müssen. War das zu negativ alles?
Klar, es war jetzt schon ein bisschen negativ, aber es war ja auch ein bisschen realistisch. Ich würde sagen, dass einfach Chemie ist so ein Mix aus beidem. Also ich liebe Chemie wahnsinnig, einfach ist dieser Mix aus Theorie und Praxis, kein Tag ist wie der andere. Man kann wirklich danach auch so viele Dinge verstehen aus dem Alltag. So, also man weiß, warum sein Fernseher, das Display so funktioniert, wie es funktioniert und so Dinge einfach. Das ist einfach toll, aber es ist halt einfach ein beschwerlicher Weg, bis man da hinkommt. Ja, so, da kommt dieser typische Spruch, Lehrjahre sind keine Herrenjahre und der greift halt einfach in der Chemie total und das ist aber auch irgendwie in Ordnung.
Saskia, vielen Dank, dass du heute da warst. Das war cool. Leute, guckt mal den Kanal an, Coffee and Chemistry. Und wir verlinken das natürlich auch bei uns in den Shownotes. Und ich habe noch eine Frage an euch. Habt ihr Bock, euren Lieblingspodcast live zu erleben? Dann wäre für euch vielleicht was das SWR Podcast Festival. Das ist Mitte Januar in Mannheim. Na, da kommt man zumindest mit dem Zug gut wieder weg. Euer Lieblingspodcast live auf der Bühne. Und natürlich sind wir von Fakt ab nicht dabei. Aber viele andere. Deutschland 3000, Gästeliste Geisterbahn, Too Many Tabs, SWR 2 Wissen. Also Leute, im Januar in Mannheim das SWR Podcast Festival. Das war's für diese Woche. Ich sag mal tschüss, bis nächste Woche. Ciao.
Redaktion Chris Eckert und Christoph König.